Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über die Botschaft des Hebräerbriefes und wir haben heute den Untertitel Jesus, der Mittler des neuen Bundes. Wir alle wissen, dass der Hebräerbrief den Zweck hat, uns von dem Selbstbetrug der Sünde zu bewahren und zu befreien und uns den Einzug in das neue Jerusalem zu gewähren. Er richtet sich an uns, die wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können, nämlich das Licht und Salz der Erde zu sein, mit der letzten Warnung und mit der letzten Einladung der Gnade Gottes. Der Inhalt ist klar, es ist das Werk des Vaters, der durch seinen Sohn an unsere Herzen herantritt, damit er uns überzeugt, damit wir dieses große Geschenk der Erlösung durch den Glauben von ihm nehmen und aus dem Tod zum Leben hindurchkommen. Das Ganze zusammengefasst können wir auch nennen das Wort Gottes. Nun, da der Hebräerbrief an die Hebräer geschrieben ist, quasi nicht an die Welt, sondern an welche, die sich schon in der Materie Gottes auskennen, müssen wir verstehen, was war denn der alte Bund, was war der neue Bund, was war das Alte Testament und das Neue Testament. Und ich habe hier in dieser Folie die Erlösung in Bildern versucht darzustellen. Am Anfang war nur das Tier und der Altar. So war es bei Abel und bei allen bis zur Zeit, das Volk Israel in der Wüste war. Und dort wurde die Stiftshütte aufgerichtet und dort wurde Mose gegeben, einen Bund zu machen mit dem Volk, damit man versteht, worum es im Erlösungswerk geht. Und das war natürlich geschrieben in ein Buch und wir verstehen, dass dort Begriffe sind wie das Erbe, Stiftshütte oder Heiligtum, Testament oder Bund, Opfer oder Tod oder Blut, Priester oder Hohepriester, die Verheißung, die Vollkommenheit, das Gesetz. Wir müssen, wenn wir all diese Begriffe haben, ein in sich passendes Gesamtbild ergeben, in welchem jeder Begriff seinen klaren Platz hat. Und wenn wir so einfach lesen durch die Schrift, dann merken wir, dass wir da nicht sehr sicher sind, wo sollen wir jetzt welchen Begriff wohin tun. Viele von den Begriffen sind synonym, werden als dasselbe verwandt, obwohl es ein anderer Begriff ist. Dennoch hoffe ich, dass wir bis zum Ende dieses Hebräerstudiums dieses passende Gesamtbild haben und ich ringe danach, damit wir es alle haben und dann auch leichter die Dinge verstehen, wenn wir lesen, um was es geht. Weil hier steht geschrieben, in Hebräer Kapitel 9, Abvers 15, und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf das durch den Tod so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Es geht also um das Erbe. Und das wollen wir uns sehr genau anschauen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen, des, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod. Anders hat es noch keine Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher muss auch das erste nicht ohne Blut gestiftet werden. Denn als Mose geredet hatte von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälber und Bocksblut mit Wasser und Scharlachwolle und Üssop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. Und die Hütte und alles Gerät des Gottesdienstes besprengte er desselbigen gleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So, da ist das Alte Testament, das wird durch Blut gestiftet, das ist das Neue Testament, das durch den Tod und das Blut Jesu gestiftet und quasi eingesetzt oder gefestigt wird. Und jetzt wollen wir beginnen mit einem dieser Begriffe, ihn zu verstehen, um dann am Ende alle Begriffe zu verstehen. Nicht in diesem heutigen Studium, aber im Studium dieses Hebräerbriefes. So fangen wir an mit der Erklärung des Begriffes Erbe. Was ist ein Erbe? Ein Erbe können ein oder mehrere Objekte sein. Das heißt, es können materielle Dinge sein. Und normalerweise ist es per Gesetz geregelt, wer was erbt. Nun, diese Objekte werden dem gesetzlichen Erben zugeschrieben nach dem Tod dessen, der das Erbe hinterlässt. Es gibt aber auch für solche Objekte eine Verheißung. Das heißt, jemand, der ist kein gesetzlicher Erbe, aber jemand verspricht ihm, dass er nach seinem Tod dieses als Erbe hat. Das kommt nicht durch einen Anspruch über das Gesetz zustande, sondern kommt allein zustande durch die Verheißung dessen, der das Erbe hat und an ihn weitergibt. Der zweite Aspekt des Erbes ist auf die Person bezogene Merkmale. Ich habe mich da als Bild hingesetzt, dass ihr euer Bild dahin tut. Ich bin das Erbe meiner Eltern. Da bin ich noch ganz klein, mit 2 Jahren und etwas, und bin das, was meine Eltern sozusagen durch sie weitergegeben haben. Ich konnte nichts dafür, dass ich existiere. Ich kann nichts dafür und ich bin entstanden allein aufgrund eines Erbgesetzes. Dieses Erbgesetz hat mich ins Leben gerufen, als Individuum da zu sein. Deshalb bin ich das Erbe meiner Eltern. Und dann gibt es noch andere Bezüge auf die Erbe. Man erbt die Folgen des eigenen Handelns. Nach dem unveränderbaren Gesetz, was ein Mensch sät, das wird er ernten. So, das ein paar Begriffe über das Erbe. Jetzt schauen wir uns in der Heiligen Schrift an, wie Gott das Volk Israel, aber auch das Land Israel als Erbe gibt. Im 2. Mose 34, 8 und 9, und Mose neigte sich eilend zu der Erde und betete an und sprach, habe ich Herr Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr mit uns, denn es ist ein halsstarriges Volk, dass du unsere Missetat und Sünde gnädig seiest und lassest uns dein Erbe sein. So, das Volk ist das Erbe Gottes. Und dann verspricht Gott im 3. Buch Mose 20, 24, euch aber sage ich, ihr sollt jener Land besitzen, denn ich will euch ein Land zum Erbe geben, darin Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von allen Völkern abgesondert hat. Ihr seht, es geht also den persönlichen Aspekt des Erbes und es gibt den physischen Aspekt, das heißt den physischen, das Land, das Objekt, und hier ist es das Volk selbst. Und dann gibt es noch einen interessanten Erbansatz, und das steht in 5 Mose 10, 9. Darum sollten die Leviten kein Teil noch Erbe haben mit ihren Brüdern, denn der Herr ist ihr Erbe, wie der Herr, dein Gott, ihnen geredet hat. Das heißt, nicht nur das Volk ist jetzt das Erbe Gottes, sondern jemand, eine Gruppe im Volk, hat Gott allein zum Erben. Sie erben nicht einen Teil des Landes, sie haben Gott allein zum Erben. Und sie stehen dafür natürlich für die 144.000 Versiegelten, die jetzt das Werk beenden werden und die nicht sterben werden. Und sie werden die sein, die kein Erbe haben, auch im Himmel nicht, weil Gott der Herr wird unser Erbe sein. Gibt es ein größeres Erbe als das? Mit Sicherheit nicht. So, als Adam und Eva geschaffen wurde, gab er ihnen einen Wohnort, eine Aufgabe und ein Erbe. Er sagte, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Erbe. Aber wir wissen, der Mensch trennte sich von Gott und danach wurde etwas anders sein Erbe. Und zu Adam sprach er, dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du das Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. So, das ist dein Erbe. Das ist das Erbe des Adams, der in die Sünde gefallen ist, der sich von Gott getrennt hat. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist, und trieb Adam aus und lagerte ihn vor dem Garten Eden, die Cherubim mit den bloßen, hauenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. So, Wir erinnern uns nochmal und wiederholen dieselben Gedanken in unterschiedlichen Skizzen, einfach um die nie zu vergessen. So, Gott schafft den Adam und er gibt ihm einen Auftrag, dass er die Erde bebauen soll und bewahre. Es gibt keine Schöpfung, die nicht zu einem Zweck geschaffen wurde. Und Adam wurde zu diesem hohen Zweck geschaffen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das war sein Erbteil. Das war sein Erbe. Aber er verführte sich von der Schlange, das heißt, er betrog sich selbst, indem er auf die Schlange hörte. Und damit verlor der Mensch das Erbe, das ihm Gott gegeben hatte. Es war für immer weg. Er hatte jetzt ein anderes Erbe, nämlich Leid und Tod. Und es gab per Gesetz keinen Weg mehr zurück. Er konnte sich nicht mehr zu Gott kehren. Er hatte nicht einmal das Bewusstsein davon, dass er Gott braucht. Und so sind alle Nachkommen Adams seine Erben. Wir sind die Erben dieses Adam und können Gott nicht anbeten. Wir sind geboren und gehen aufgrund des Erbstückes, das wir von ihm geerbt haben. Diese falsche Identität sind wir Sklaven des Bösen und müssen den Willen der anderen Menschen tun. Wir sind hoffnungslos in dieser Sache verloren. Noch einmal mit einem anderen Bild. Das ist der Vater, das ist der Sohn. Der Sohn ist der Erbe des Vaters. Und jetzt wissen wir, dass alle Menschen auf dieser Welt aus einem Leben kommen. So, ganz egal, wie viele Milliarden wir sind, wir kommen alle aus dem einen Leben des Adam. So sind alle Menschen durch das Gesetz die Erben Adams. Wir erben alles, was wir sind, von Adam. Wir alle sind nur eine Vermehrung des Adams. Alles, was wir sind, ist vererbt. Nichts von dem, was wir an uns haben, kommt von uns selbst. Es ist unmöglich, weil wir haben uns selbst nicht gemacht. So, wir sind nur das Erbe, die Nachkommen des Adam. Und da Adam in sich selbst die Täuschung aufgenommen hat, Gott zu sein, vererbt er uns diese Selbsttäuschung wieder weiter. Und damit sind wir nach dem Gesetz alle verloren. Noch einmal, hier sind alle Erben Adams. Und per Gesetz sind wir zum Tode verurteilt. Das ist unser Erbe. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Jeder Mensch weiß es und jeder Patient sagt mir, wir sind schuldig, einen Tod zu sterben. Das ist das Erbe, das wir ohne Wenn und Aber von unserem Vater Adam geerbt haben. Aber jetzt will uns Gott aus diesem Erbe befreien. Er will uns rausholen aus dieser Erbschaft, die wir per Gesetz haben. Es gibt keinen Ausweg. Deshalb beruft er sich den Abraham. Und deshalb ist es so wichtig, der Abraham spielt eine Hauptfigur, weil Gott beruft den Abraham aus den Heiden, sozusagen aus der klaren Erbschaft des Todes, und verheißt ihm einen Nachkommen. Er soll einen Nachkommen haben, einen Samen. Es ist im Wesentlichen dieselbe Verheißung, die wir finden im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, Gott wiederholt dem Abraham diesen Bund. Er sagt, Abraham, komm heraus, und wir werden uns die Details des Berufes anschauen, seine Berufung, weil ich möchte dir einen Samen geben, mit anderen Worten, ein Erbe geben. Und der Hebräerbrief fängt an im Hebräer 1, Vers 2, wo es steht, hat er in den letzten diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und das erste Attribut, das der Paulus dem Sohn im Hebräerbrief gibt, sagt er, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles. So, Christus ist der Erbe, der gesetzt worden ist über alles, damit wir durch ihn die Erlösung haben. Christus ist der verheißene Nachkomme, er ist der verheißene Same, er ist der Erbe über alles. Und durch ihn können wir in das Erbe eintreten, nämlich das ewige Leben, in eine ewige Heimat, Der einzige Weg dahin ist durch die Verheißung. Das heißt, die Verheißung, dass ich diese große Erlösung, die Gott in dem Samen macht, annehme, glaube und sie in meinem Leben umsetze. Damit holt Gott den Abraham aus dem normalen Erbschaft heraus und verheißt ihm ein neues Erbe. Und dieses neue Erbe ist niemand anders als Christus. So schauen wir uns die Texte an, einfach zur besseren Verständnis. In 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deines Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Und will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und im 1. Buch Mose 15, 1, 4 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein. Es geht um Eliezer, seinen Knechten, weil Abraham hatte gesagt: Schau, ich habe keine Nachkommen, ich habe keine Erben. Und er sagt: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er heißt hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: Also soll dein Same werden. Nun, was verheißt er ihm? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Was wird denn verheißen? Und hätten wir jetzt das Neue Testament nicht, dann könnten wir sagen: Na ja, es wird ihm ein Nachkomme verheißen, es wird ihm ein großes Volk verheißen. Aber ist das das, was Gott ihm verheißt? Er verheißt ihm einen Samen, ein Nachkommen. Nicht mehrere, wie der Paulus sehr deutlich betont. Das ist der, in dem alle Geschlechter dieser Welt gesegnet sind. Nicht in Abraham, in ihm doch nicht. Aber aus ihm soll er kommen, von seinem Leib. Das heißt, von seinem Samen soll einer kommen, der soll den Segen für die ganze Welt sein. Und er bringt zurück das verlorene Land, den Garten Eden, das, was Adam verloren hat, soll der Erbe wieder zurückbringen. Er soll wieder den Wohnort des heiligen Paares damals in ihrer Heiligkeit zurückerobern, damit wir als Erlöste auch einen entsprechenden Ort haben zu wohnen. Ein großes Volk, wie viele werden erlöst werden? Viele werden erlöst werden. Wir lesen es in der Heiligen Schrift, in Offenbarung: Eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen stehen dort vor dem Thron. Das heißt, er soll ein Segen für alle Völker, das heißt eine Erlösung für alle, die glauben. So im Zentrum des Ganzen steht der Same. Und in Hebräer 6, 13 bis 15 beschreibt der Apostel Paulus genauso die Berufung des Abrahams. Denn als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und vermehren. Und also trug er Geduld und erlangte die Verheißung. So, Abraham hat erlangt, dass er seine Nachkommen gesehen hat. Das angebotene verheißene Erbe, der Same, obwohl mit einem Eid Schwur bekräftigt, erforderte seinen Glauben, damit er es empfange. Ihr seht, Gott ist sehr, sehr bekannt mit unserer Unfähigkeit zu glauben. Deshalb gibt er einen Schwur dem Abraham und sagt: In deinem Samen soll die ganze Welt gesegnet werden. Aber hätte dies stattfinden können, ohne dass der Abraham Glauben ausübt? Deshalb sagt die Schrift: Er glaubte Gott und das ist ihm gerechnet worden zur Gerechtigkeit. So, die nächsten Verse: Die Menschen schwören bei einem Größeren, denn sie sind. Und der Eid macht ein Ende allen Hades, dabei es fest bleibt unter ihnen. So hat Gott, da er wollte, den Erben der Verheißung den Erben der Verheißung, überschwänglich bewiesen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan. So, wer sind die Erben der Verheißung? Natürlich alle, die des Glaubens sind. So, er hat uns mit einem Eid bekräftigt. Jeder Mensch, welcher Christus durch den Glauben annimmt und glaubt, dass er ein Miterbe Gottes geworden ist, ist ein Erbe der Verheißung. Jeder Mensch, welcher Christus durch den Glauben annimmt und glaubt, dass er ein Miterbe Gottes geworden ist durch Christus, ist ein Erbe der Verheißung. So, der Abraham hat zwei Arten von Erben. Er hatte die fleischlichen Nachkommen, die Beschnittenen, die waren die leiblichen Nachkommen nach dem Gesetz. Und er hatte seine geistigen Nachkommen, das waren sowohl die Beschnittenen als auch die Unbeschnittenen, alle, die den Glauben an die Verheißung ausüben. Und jetzt ist es wichtig, der Römer Kapitel 4, 13 und 14 sagt, denn die Verheißung, dass er solle sein der Welterbe, ist nicht geschehen Abraham oder seinem Samen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. So, lasst uns das ganz kurz in dieser kurzen Zeit fassen. Wenn wir einen gesetzlichen Anspruch hätten auf Erlösung, dann bräuchten wir keinen Glauben, um erlöst zu werden. Aber da es keinen gesetzlichen Anspruch auf Erlösung gibt, es gibt nur einen gesetzlichen Anspruch auf den Tod und auf die Vernichtung, weil das dahin führt uns das Gesetz, weil wir können es ja nicht halten, also verdammt es uns, es verflucht uns. Deshalb ist es nicht möglich, dass wir das ewige Leben erben oder Miterben Christi werden durch ein Gesetz, weil ein Gesetz kann dieses nicht bestätigen. Es ist die Wahl Gottes, dass er den Samen gab als Welterbe. Und seht ihr, Paulus schreibt es sehr schön, denn die Verheißung, dass er sollte sein, der Welterbe, ist nicht geschehen Abraham oder seinem Samen durchs Gesetz. Nein, weil es gibt kein Gesetz, dass wir ein Recht haben auf Erlösung, sondern aufgrund der Gerechtigkeit des Glaubens. Gott hat es getan und gibt es uns. Deshalb ist es nicht ein Anspruch, dass irgendjemand erlöst wird. Nein, wenn wir nach dem Gesetz Erben wären, so bräuchten wir nie glauben, weil dann wären wir nach dem Gesetz Erben. Und der Abraham hatte Erben nach dem Gesetz, das waren die Beschnittenen. Aber er war ein Vater der Gläubigen geworden, schon bevor seiner Beschneidung. Also, als er ein Vater der Gläubigen wurde, hatte die Gläubigen alle eingeschlossen, sowohl die Beschnittenen als auch die Unbeschnittenen. Es würde nämlich nichts nutzen, dass der beschnittene Erbe kommt und sagt, ich habe ein Recht auf Erlösung. Nein, das gibt es hier nicht. Deshalb bringt der Paulus, und ich musste in diesen Tagen nicht nur der Römer auch nachlesen, sondern auch Galater, und wir, um diesen Gedanken des Erbes zu verstehen, lest euch diese Sachen durch, nehmt euch die Verse und studiert es für euch selbst. Es ist ein fantastisches Studium, dass wir verstehen, worum es wirklich geht. Und mir sind viele Dinge deutlicher und klarer geworden und ich jauchze, dass ich Dinge begreife, die ich vorher nicht begriffen habe. In Galater 4, da geht es auch um das Erbe. Lest doch von Anfang an durch. Aber ich bin hier am Ende. Vers 22. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, nach dem Gesetz. Der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas, denn das sind die zwei Testamente. Eines von dem Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Denn Hagar heißet in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit Jerusalem, das zu dieser Zeit ist, und ist dienstbar mit seinen Kindern. Ja, dienstbar. Bis heute sind sie Dienste, dienstbar. Aber das Jerusalem, was droben ist, das ist die Freie. Das ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, da der nach dem Fleisch Geborene war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war. Also geht es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Macht hinaus mit ihrem Sohn, denn der Machtsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Machtkinder, sondern der Freien. So, lasst uns das noch einmal in einem neuen Bild sehen, besonders in dieser Vergleich mit dem Melchisedek. Und ich möchte, dass wir hier auch Klarheit haben, warum Abraham und Melchisedek sich treffen und wieso es so wichtig ist in dieser ganzen Erkenntnis, dass wir diesen Vergleich sehen zwischen den Priestern von der Zeit bei Mose und der, der zum Abraham kam, nämlich der Melchisedek. Ich lese in Hebräer 7, 1 bis 3, dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, der von der Königeschlacht wiederkam und segnete ihn. Welchen auch Abraham gab den Zehnten aller Güters. Aufs Erste wird er verdolmetscht, ein König der Gerechtigkeit. Danach aber ist er auch ein König Salems, das ist ein König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er ist verglichen dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. So hier begegnet sich Abraham mit einem Höheren, denn er ist. Schaut aber, wie groß ist der, nachdem Abraham der Patriarch den Zehnten gibt von der eroberten Beute. Zwar die Kinder Levi, die das Priestertum empfangen haben, ein Gebot, den Zehnten vom Volk, das ist von ihren Brüdern zu nehmen, nach dem Gesetz, wiewohl auch diese aus den Ländern Abrahams gekommen sind, aber der, des Geschlecht nicht genannt wird unter ihnen, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißung hatte. Nun ist ohne Widersprechen also, dass das Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Und hier nehmen den Zehnten die sterbenden Menschen, aber dort einer, der bezeugt wird, dass er lebe. Und dass ich also so sage, es ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, verzehntet durch Abraham. Denn er war ja schon in den Ländern des Vaters, da ihm Melchisedek entgegenging. Melchisedek ist also höher als Abraham. So viel wie Christus höher ist als Abraham. Wir erinnern uns an die Geschichte in Johannes 8. Da spricht Jesus mit den Leuten dort im Tempel und er sagt, Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. So, ihr seht, die Dinge kommen alle zusammen. Es gibt etwas Höheres wie Abraham. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil die Juden stützen sich so sehr auf ihre Erbschaft. Aber Jesus zeigt, dass die gesetzliche Erbschaft nichts bedeutet. Absolut nichts. Sie hatten ihre Vorteile, weil ihnen wurde das Gesetz gegeben und all das. Aber eine gesetzliche Erbschaft führt nicht zur Erlösung. Sie kann nicht erlösen. So, noch einmal das Ganze in der Übersichtsfolie. Hier ist der Abraham. Er glaubt an die Verheißung. Wer ist die Verheißung? Christus ist die Verheißung, der geboren wird, gezeugt von Gott in der Maria. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch den Samen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. Galater 3, Vers 16, denke ich, gibt uns eine Klarheit. Im Alten Bund, hier wo der Tod herrscht, wo die Gefangenschaft herrscht, da hat man ein Tier zum Opfer gebracht. Und dieses Tier versinnbildete natürlich Christus, dieses kommende Lamm. Und das Tier musste geschlachtet werden. Und es musste aus dem Tier, wurde zunächst das Blut abgefangen, dann wurde das Tier seziert und man hat das Fett entfernt, das persönliche böse Erbe wurde durch das Fett des Tieres im alten Bund dargestellt. Das tut Christus in der Realität in sich selbst, als er hier lebt und nie der Sünde, der sündigen Natur einen Raum eingibt. Und am Kreuz zerstört er es. Das Fett musste aus dem Tier herausgenommen werden und auf diesem Brandopferaltar verbrannt werden. Das war der erste Teil. In sich musste Christus das Werk tun. Und dann, der ganze Mensch musste sterben. Das Tier war ja schon tot, aber jetzt wurde der ganze Kadaver auf dem Brandopferaltar verbrannt. Und hier stirbt Christus. Das ist das Bild, dass Christus als gesamter Mensch sterben muss. Weil er muss sterben. Warum? Weil er muss uns aus dem Erbe des Todes rausholen. Und das geht nur durch den Tod. Deshalb, wenn ihr im Galater lest und erkennt, Christus wurde zum Fluch des Gesetzes. Weil das Gesetz erlaubt uns keine Möglichkeit, errettet zu werden. Weil wir können es nicht erfüllen. Und jeder, der das Gesetz nicht erfüllt, der muss sterben. Der kann nicht gerecht sein. Deshalb übernimmt Christus den Fluch des Gesetzes. Das ist der Tod. Er zerstört den ganzen Menschen, aber nicht, um ihn dort zu lassen, sondern aus dem Alten, aus dem Gestorbenen, aus dem alten Material einen neuen Menschen zu schaffen. Und das wurde dargestellt durch den priesterlichen, levitischen Dienst im Heiligtum. So, das alles ist ein wunderschönes Bild. Aber wir müssen klar machen, in diesem levitischen Priestertum gab es keine Möglichkeit der Erlösung. Und wir werden das noch wiederholen in den nächsten Stunden. Deshalb musste Christus als eine neue Kreatur, als der zweite Adam, als der Erbe aus dem Grab hervorgehen. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Erbe. Durch ihn kommen wir als Hohepriester und König vor den Thron Gottes in das himmlische Heiligtum. Und wenn das Werk abgeschlossen ist und es wird sich abschließen in diesen Tagen, kommen wir und können in das Erbe eintreten, nämlich die neue ewige Heimat. Aber zuerst brauchen wir den Erben als unseren persönlichen Erlöser. Er ist unser Erbe. Damit wir dann auch in das Erbe, was er für uns vorbereitet hat, mit ihm zusammen eintreten können für alle Ewigkeit. Das ist der neue Bund. Und das andere ist der alte Bund, wie wir gelesen haben. Der alte Bund kann niemanden erlösen, weil er ist unfähig. Und er zitiert hier das levitische Priestertum in Hebräer 7, 11 bis 14. Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen, denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen. Was ist denn weiter noch zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen sollte nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons? Das heißt, hätte dieses alte System des Opfern und so weiter, die ja alle nach dem Gesetz gekommen sind, weil die Leviten waren ja Erben nach dem Gesetz, sie waren die Geborenen von Aaron. Man wurde nicht gewählt zum Hohepriester und zum Priester. Man hatte es durch das Erbe, durch das physische Erbe. Würde sowas geholfen haben, hätte das zur Vollkommenheit gebracht, hätte das zur Vergebung der Sünden gebracht, hätte es nicht notwendig gewesen, dass ein neuer Priester kommt nach anderen Vorgaben. Und schaut, welches die Vorgaben sind. Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Denn von dem solches gesagt ist, der ist von einem anderen Geschlecht, aus welchem nie einer des Altars gewahrt hat. Nicht? Christus, und er schreibt es ja weiter, wir lesen es lieber, denn es ist offenbar, dass von Juda ausgegangen ist unser Herr, zu welchem Geschlecht Mose nichts geredet hat vom Priestertum. So, es musste also eine Veränderung geschehen. Und es ist noch viel klarer, so nach der Weise Melchisedeks ein anderer Priester aufkommt, welcher nicht nach dem Gesetz des fleischlichen Gebotes gemacht ist, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens. So, hier haben wir den Priester nach dem Erbgesetz des Fleisches. Er kann nichts. Es muss ein Priester kommen, Melchisedek, Priester und König, nach dem ewigen Grundgesetz seiner Existenz. Er ist ewig, weil er ewig existiert, nach der Kraft des unendlichen Lebens. So Christus, als er auferstand, hat er diese Kraft des unendlichen Lebens. Und damit ist er allein derjenige, durch den wir errettet werden können. So, schauen wir uns das nochmal an. Denn er bezeugt, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorige Gebot aufgehoben, darum, dass es schwach und nichts Nütze war. Denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen und wird eingeführt eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Und dazu, was viel ist, nicht ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, weil sie ja durch das Gesetz Priester geworden, durch die Erbschaft Priester geworden sind. Dieser aber mit dem Eid durch den, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Die Fähigkeit des Hohen Priesters und Königs Christus ist, er ist der Ausrichter eines so viel besseren Testamentes geworden. Dieses Erbteil, ein Testament ist das Erbe. Dieses Erbe kann niemand annehmen, niemand beanspruchen. Es ist allein durch den Glauben erreichbar. Noch einmal zur Wiederholung. Abraham bekommt die Verheißung des Christus. Er glaubt daran. Christus macht sein Werk und schafft ein neues Leben. Er wird der Erbe, das Ebenbild, ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, nach einem anderen Gesetz, nach anderen Regeln. Er ist der, durch den wir allein in die Erlösung kommen, durch den wir aus der Erbschaft des Todes herauskommen in die ewige Heimat. Wir können Christus nie beanspruchen, weil es gibt keinen Anspruch auf Erlösung. Sie ist freigegeben, weil es per Gesetz keinen Anspruch auf Erlösung geben kann. Aber jeder, der da glaubt, wird erlöst, so wie der Abraham geglaubt hat. Und wir alle unsere Vorfahren, wir werden ja die Helden des Glaubens sehen, wie sie in Hebräer uns dargestellt werden. Sie sind aufgrund des Glaubens. Und so erkennen wir auch, dass der neue Bund letztendlich der alte Bund ist, nämlich der schon in Eden gegeben wurde mit dem Samen. Und der Bund, den Gott mit Abraham gemacht, ist letztendlich der neue Bund, nicht das, was dann mit Mose gewesen ist in der Wüste. Das ist nur ein Bild, ein Schatten, dass wir verstehen, was tatsächlich im neuen Bund geschieht. Nun, wir leben am Ende der Tage. Wir wissen das, auch wenn die meisten das nicht glauben. Und es gibt eine Auseinandersetzung zwischen den Nachfolgen, den Erben der Verheißung und den Erben nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz. Und hier spielt es eine wesentliche Rolle, dass wir verstehen, wieso macht es Gott so, dass jeder Mensch in diesen letzten Tagen aufgrund seines Glaubens etwas tun soll und nicht allein aufgrund seiner Erbschaft. Wir alle sind geboren in einem Land und haben eine Identität in diesem Land. Die haben wir nicht gewählt. Wir haben eine Zahl, einen Namen, wir haben uns einen Ausweis gegeben. Das geschah ohne unsere Wahl. Und dafür können wir nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber jetzt, damit Klarheit wird zwischen den Erben der Verheißung und den Erben des Gesetzes. Weil heute geht man ja nach Regeln, nach Maßnahmen. Man muss die Regeln halten. Das ist alles gesetzlich. Und man sagt, das ist jetzt das, was den Menschen erlösen soll. Sollen bewahren vor diesem bösen, giftigen Element, soll uns bewahren. Ich weiß noch nicht, von welchen Katastrophen. Wir brauchen deshalb eine Identität, die jeder freiwillig annimmt. Unser Ausweis, unsere Ausweisnummer oder unsere Steuernummer, die man uns gegeben hat, kann uns nicht zu Sklaven des Systems machen. Weil wir können nichts dafür, dass wir sie haben. Aber dieses Ding anzubeten und sich aufgrund eines Götzen freiwillig eine Nummer zu geben, freiwillig in ein System einzutreten, um eine neue Identität zu bekommen, des Tieres Zahl, ist die Gnade Gottes, damit keiner eine Entschuldigung hat. Ich bin ja in diesem Staat geboren. Ja, wir alle sind in einem Staat geboren. Und man hat uns eine Identität gegeben, ohne dass wir es wollten. Man hat mir eine Steuernummer gegeben, ohne dass ich es will. Das wird mich aber nicht verdammen. Das wird mir das Mahlzeichen des Tieres nicht machen. Das Mahlzeichen des Tieres wird sein, das freiwillige Einwilligen, eine Nummer zu werden in einem System. Natürlich wird das System dich zwingen dazu, verpflichten dazu, aufgrund von gesetzlichen Maßnahmen. Aber das Erbe ist der Tod, weil es gibt in keinem anderen Namen das Heil. Es gibt in keiner anderen Identität das Leben, außer in unserem Erlöser und Heiland Jesus Christus. Es gibt es nicht. Deshalb leben wir heute zwischen diesen zwei alten Bündnissen, also zwischen den zwei Bündnissen, dem Neuen und dem Alten. Und die Christen, die gesamte Christenheit, die ja meint, sie lebt unter dem neuen Bund, lebt letztendlich im alten Bund, weil, was tun sie? Sie tun etwas, das nach dem alten Bund ist. Sie wollen nämlich ihr Leben nicht aufgrund des Glaubens erhalten, sondern aufgrund ihrer Werke. Sie brauchen Schutzmaßnahmen vor einer Einbildung. Sie brauchen Abstände. Sie brauchen Messeinheiten für etwas, was, wer hat denn gesagt, was wo zu messen ist? Wieso glaubt der Mensch und tut diese Dinge nach den Werken? Man gibt sich ein Serum, weil man sagt, das ist gesetzlich so. Meine Lieben, der alte Bund hat nicht aufgehört zu existieren, weil er war von Anfang da. Er war der Bund des Kains. Und der Abel war im neuen Bund, weil er lebte aufgrund der Verheißung. Er hat das Opfer Christi genommen. Und er hat gelebt. Und der alte und der neue Bund werden nebeneinander hergehen. Bis zum Ende. Die, die nach der Verheißung Kinder sind. Ja, sie erfüllen das Gesetz Gottes, der Liebe. Sie wollen aber nicht sich mit irgendetwas schützen. Sie wissen, dass nichts, was sie tun, kann sie vor der Krankheit oder vor dem Tod retten. Das ist allein in Gottes Hand. Die Kinder der Verheißung, die Miterben Christi, leben durch den Glauben und tun entsprechend die Dinge nach dem Glauben. Nämlich, sie wissen, ihr Leben, ihre Gesundheit liegt nicht in ihrer Entscheidung, meine Lieben. Nein, wir wären schon länger tot, wenn es in unserer Wahl gelegen hätte. Das ist Gottes Reich, wo er seine Hand drin hat. Wir sollen des Glaubens sein. Und so auch hier. Die unten müssen ja auch glauben etwas. Aber sie glauben an den alten Bund der Werke, wo du das und jenes tust und unsere adventistische Lehre sozusagen des New Start ist ja nichts anderes als der alte Bund. Du willst nämlich deine Gesundheit durch deine eigenen Entscheidungen erhalten. Was für eine Katastrophe. Deshalb werden sie genauso krank wie alle anderen. Gott sei Dank. Weil das liegt nicht in unserer Hand. Krankheit ist nicht ein Zeichen, dass ich ein Freier bin, sondern das Zeichen, dass ich ein Sklave bin. Also kann sie nicht in meiner Entscheidung liegen. Ich kann nur aufgrund der Krankheit sehen, meine Not, und zu meinem König und Hohepriester gehen und sagen, hilf mir aus dieser Not heraus. Sie ist eine Offenbarung für mich. Aber sie ist doch nicht meine Wahl. Wir alle haben diese Erbschaft von Adam übernommen. Und sie bringt uns den Tod, wenn wir nicht erkennen, dass wir nur durch Christus, durch ihn allein und die Ausübung des Glaubens an ihn frei und gesund sein können. Das als Gnadengeschenk, nicht als eine Sache der Entscheidung. Dass ich sage, ich mache das und jenes und wenn ich das esse und das nicht und jenes nicht, dann, nein, meine Lieben, das ist der alte Bund. Und ich hoffe, wir können auch in den weiteren Stunden das noch vertiefen. Aber lasst uns Klarheit bringen. Der alte Bund versucht, Gesundheit durch Werke zu erreichen. Der neue Bund wird Gesundheit allein durch den Glauben erreichen, weil es gibt nur einen Weg der Erlösung und das ist durch die Annahme der Verheißung Gottes, des Neuen Testamentes, des neuen Bundes. Das ist unsere einzige Hoffnung. Darauf setzen wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, dass wir zeigen vor der Welt, dass wir die Angstfreien sind, die Erben, die Miterben Christi.